Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach der Einigung mit der EU auf einen Brexit-Vertragsentwurf steckt Großbritannien in einer tiefen Regierungskrise. Obwohl das Kabinett gestern Abend das Verhandlungsergebnis von Premierministerin May gebilligt hatte, traten heute mehrere Regierungsmitglieder aus Protest zurück. Im Parlament gab es scharfen Widerspruch von der Opposition und aus den eigenen Reihen gegen den Brexit-Entwurf. In Mays konservativer Partei streben mehrere Abgeordnete ein Misstrauensvotum an.
Es ist ein Hinterbänkler, der am späten Nachmittag die volle Aufmerksamkeit genießt. Jacob Rees-Mogg, Brexit-Hardliner und der Chef der Tory-Gruppe, die den ganzen Tag die Gerüchteküche befeuerte. Ein Misstrauensantrag gegen Theresa May stünde unmittelbar bevor. Wir brauchen einen Premierminister, der der EU klar macht, dass es nicht geht, das Königreich zu spalten und dass es unmöglich ist, in einer unbefristeten Zollunion zu bleiben. Aus genau den Gründen hat heute früh unter anderem der Brexit-Minister hingeschmissen. Ausgerechnet der Mann, der den Ausstiegsdeal doch mitverhandelt hatte. Wir müssen den Kurs ändern. Aber sie will auf Kurs bleiben, auch wenn ihr heute ein Orkan entgegenblies. Theresa May unter Druck, auch im Parlament kommt der Widerstand aus der eigenen Partei. 84 von uns und immer mehr werden gegen den Deal stimmen. Es ist mathematisch unmöglich, ihn durch dieses Haus zu bringen. Am Abend lädt May in die Downing Street und macht klar, sie lässt sich durch diesen Sturm nicht umwehen. Wenn wir nicht weitermachen mit diesem Abkommen, kann es Folgen haben, die wir nicht kennen können. Ein Pfad voller Unsicherheit läge vor uns. Die Menschen aber wollen, dass wir die Dinge zu Ende bringen. Der Deal ist im nationalen Interesse und ich ziehe das durch, ja. Das ist die Botschaft aus Downing Street. Sie will kämpfen.
Aber gleich mehrere Rücktritte im Kabinett heute. Eine Partei, die offen rebelliert und eine Opposition, die nicht zur Hilfe eilen will. Man mag ja Theresa May für ihr Pflichtbewusstsein und die Standhaftigkeit bewundern, aber manche sehen darin schlicht den Mut einer Verzweifelten.
Die Spendenaffäre der AfD hat sich ausgeweitet. Nach der Überweisung aus der Schweiz räumte die Partei nun auch eine Großspende aus den Niederlanden ein. Zunächst hatten Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR darüber berichtet. Auch diese Spende über 150.000 Euro ging an den Kreisverband von Fraktionschefin Weidel und wurde nicht dem Bundestag gemeldet. Später hat die AfD das Geld zurückgezahlt.
Zurückhaltend diskret gab sich Alice Weidel vergangenes Jahr im Bundestagswahlkampf zu Hause in Baden-Württemberg. Dass nun umfangreiche Zahlungen öffentlich werden, zeigt, um Weidel, die heute Fraktionsvorsitzende im Bundestag ist, drehte sich offenbar ein größeres Geldkarussell, verbucht von den Kassenwarten der Partei.
Insofern sind in erster Linie die Schatzmeister der Partei und die Vorsitzenden der verschiedenen Gremien verantwortlich. Aber Frau Weidel trägt natürlich eine politische Verantwortung, wenn das für ihren Wahlkampf gespendet wurde.
Nachdem Weidels Kreisverband gestern den Stuttgarter Landesverband für zu spät geleistete Rückzahlungen zweifelhafter Spenden verantwortlich machte, sieht dieser eine Verantwortung bei Weidel.
Sie war in anderen Spendendingen sehr wohl, sehr zeitnah involviert. Und die erste Spende ging am 17. Juli ein. Und sie will erst am Mitte September davon erfahren haben. Das ist unglaubwürdig.
Nebulös scheint auch die gestern bekannt gewordene zweite Großspende zugunsten Weidels. Laut Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung stammen die 150.000 Euro von dieser Stiftung mit Sitz in Den Haag, nicht aus Belgien, wie zunächst berichtet. Der Manager der Stiftung will nicht sagen, ob es sich um sein persönliches Geld handelt. Seine Stiftung habe den Auftrag, Zitat, das Wesen von Europa zu untersuchen. Der Bundestagsverwaltung hatte die AfD weder die Spende noch die Rücküberweisung gemeldet, wie es vorgeschrieben wäre. Auch andere Parteien haben in der Vergangenheit gegen solche Meldepflichten verstoßen. Für Korruptionsexperten wiegt besonders schwer, dass Monate vergingen.
Dieses Hinauszögern, nicht zugeben wollen und im Grunde verdeckt mit den Geldern arbeiten, das ist fast noch schlimmer als das, was die anderen gemacht haben, wenn man, vor allen Dingen, wenn man sich selber auf ein so hohles moralisches Ross setzt und jetzt plötzlich sagt, oh, bei mir ist es genauso, wenn nicht noch schlimmer.
Morgen beginnt der Europaparteitag der AfD. Der Fall Weidel dürfte hitzig diskutiert werden.
Auch im Ruhrgebiet sind jetzt Dieselfahrverbote gerichtlich angeordnet worden. Betroffen ist erstmals auch eine Autobahn, ein Abschnitt der A40 im Stadtgebiet von Essen. Gleichzeitig beschloss die Bundesregierung, den Richtwert für solche Maßnahmen heraufzusetzen. Künftig sollen Fahrverbote erst dann greifen, wenn der EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickoxid deutlich überschritten wird. Umweltschützer wollen auf EU-Ebene dagegen vorgehen.
Eigentlich wollte das Kabinett die Weichen in die digitale Zukunft stellen, doch die Vergangenheit kam dazwischen. Das Dauerthema Fahrverbote für Diesel. Die will die Bundesregierung verhindern. Darum beschloss sie eine Gesetzesänderung, wonach Fahrverbote erst bei mehr als 50 Mikrogramm Stickoxid verhältnismäßig seien. Der EU-Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm.
Wir haben, das ist ganz wichtig, keinerlei europäische Grenzwerte etwa verändert, sondern die gelten. Aber wir haben unterschieden zwischen geringeren Überschreitungen dieser Grenzwerte von 40 Mikrogramm und höherer Überschreitung.
In solch einem Fall hat jetzt das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entschieden. An einigen Messstationen in Essen und Gelsenkirchen betrug der Wert 50 oder 46 Mikrogramm Stickoxid. Also über dem EU-Grenzwert, aber noch im Rahmen des Grenzwerts der Bundesregierung. Das Gericht verfügte heute lokale Fahrverbote für Euro 4 und Euro 5 Diesel. Erstmals in Deutschland auch für Teile einer Autobahn. Die A40 nutzen viele Pendler und der Fernverkehr.
Die Richter verlieren nach und nach die Geduld mit der Bundesregierung und erwarten, dass die Bundesregierung handelt. Die geplante Gesetzesänderung der Bundesregierung verstößt in meinen Augen klar gegen Europarecht.
Die Bundesregierung hat erneut gezeigt, dass sie zuallererst willige Lobbyistin der Automobilindustrie ist und die Gesundheit der Bürger und Bürgerinnen offensichtlich keine Rolle spielt. Sie will den Gerichten per Gesetz ins Handwerk pfuschen.
Für Teile von Essen und Gelsenkirchen sind nun Fahrverbote für Diesel ab Juli 2019 angeordnet. Die Entscheidung ist aber noch nicht rechtskräftig.
Im Rennen um die Nachfolge von Kanzlerin Merkel an der CDU-Spitze präsentieren sich die drei aussichtsreichsten Bewerber heute zum ersten Mal der Parteibasis. Am Abend startete dazu in Lübeck die erste von 8 Regionalkonferenzen. Dort stellten sich Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, Bundesgesundheitsminister Spahn und der frühere Unionsfraktionschef Merz in Redebeiträgen vor. Zur Stunde beantworten sie Fragen der CDU-Mitglieder. Im Dezember entscheidet dann der Parteitag in Hamburg, wer die CDU künftig führt.
Bereits eine Stunde vor Beginn der Regionalkonferenz füllt sich die Halle in Lübeck. Dass es drei ernstzunehmende Kandidaten für die Nachfolge an der Parteispitze gibt, finden auch langjährige Parteimitglieder gut.
Ich finde es jetzt gut, auch dass wir auswählen können.
Ich lasse mich hier heute überraschen, tendiere aber eher zu Jens Spahn oder Friedrich Merz.
Die Kandidaten sind eigentlich Merz und AKK. Mein Herz schlägt natürlich für die Frau.
Wer anfangen darf, wird gelost. Alle drei kündigen mehr Diskussionsfreude in der Partei an.
Und wir müssen einmal und endgültig klären, wie beurteilen wir den Herbst 2015, aber noch sehr viel wichtiger, wir müssen klären, was lernen wir daraus.
Ob innere Sicherheit oder Finanzpolitik, die CDU brauche mehr Beteiligung von unten nach oben.
Dann kann die Partei in Deutschland bei bundesweiten Wahlen wieder bis zu 40% erreichen und dann traue ich mir zu, die AfD mit ihren Wählerinnen und Wählern zu halbieren.
Die CDU bleibe eine Partei der Mitte, aber wichtig sei
modern konservativ sein, wo es geht um Werte und Zusammenhalt, darum, dass wir die Partei sind für innere Sicherheit und Rechtsstaat.
Noch bis 21 Uhr läuft nun die Fragestunde für die Mitglieder. Die CDU-Basis diskutiert mit den drei nominierten Kandidaten für den Parteivorsitz. Allein das belebt die Partei schon jetzt. Bis zum CDU-Parteitag Anfang Dezember müssen sie nun auf 7 weiteren Regionalkonferenzen überzeugen, dass sie für einen Neuanfang in der Partei stehen und in welche inhaltliche Richtung der gehen soll.
Das Europaparlament will die Entschädigung für Bahnreisende bei Verspätungen deutlich erhöhen. Künftig soll bei mehr als 2 Stunden Verspätung der volle Fahrpreis erstattet werden, anstatt wie bislang die Hälfte. Außerdem fordert das Parlament die Fahrradmitnahme in allen Zügen sowie besseren Service für Rollstuhlfahrer. Darüber muss nun mit dem EU-Ministerrat verhandelt werden. Am Ende wird voraussichtlich ein Kompromiss stehen.
Verspätungen von 40 Minuten oder sogar einer Stunde und mehr, Anschlusszug und Termin verpasst, ein Ärgernis und das passiert nicht selten. Wenigstens die Entschädigung soll dann in Ordnung sein. Dafür stimmte das Europaparlament mit großer Mehrheit und will die bislang geltenden Erstattungsansprüche deutlich erhöhen.
Die Züge haben viel zu große Verspätungen. Wir wollen, dass die Passagiere früher volle Entschädigung bekommen. Ein Zug, der mehr wie 2 Stunden Verspätung hat, das ist nicht akzeptabel in der heutigen Zeit.
Künftig soll für Verspätungen von mehr als einer Stunde die Hälfte des Ticketpreises zurückerstattet werden. Ab 1,5 Stunden sind es 3/4 und bei Verspätungen ab 2 Stunden soll der ganze Fahrpreis erstattet werden. Die Bahn soll sich künftig bei Erstattungsansprüchen auch nicht ohne weiteres auf höhere Gewalt berufen können. Und
wir haben jetzt die Fahrradmitnahme in allen Zügen, auch in Hochgeschwindigkeitszügen, beschlossen mit einer riesengroßen Mehrheit.
Schließlich soll für Menschen mit eingeschränkter Mobilität in großen Bahnhöfen ohne Voranmeldung Unterstützung vorhanden sein. In kleineren Bahnhöfen müssen Rollstuhlfahrer weiterhin Hilfe anmelden. Allerdings sollen die Fristen verkürzt werden. Die Regelung gilt auch grenzüberschreitend. Die EU-Mitgliedstaaten müssen noch zustimmen. Frühestens ab 2020 dann könnten Bahnreisende von den neuen Vorschriften profitieren.
Im Fall des ermordeten Journalisten Khashoggi hat die US-Regierung Sanktionen gegen 17 Staatsbürger Saudi-Arabiens verhängt. Deren Vermögenswerte in den USA werden eingefroren. Amerikanern ist es zudem verboten, mit ihnen Geschäfte zu machen. Die 17 Saudis seien in den Mord an dem Regimekritiker verwickelt, teilte das US-Finanzministerium mit. Zuvor hatte die saudi-arabische Staatsanwaltschaft die Todesstrafe für 5 Tatverdächtige gefordert. Khashoggi war Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden.
Papst Franziskus hat im Vatikan den israelischen Staatspräsidenten Rivlin empfangen. Beide Seiten hätten über Möglichkeiten für eine Wiederaufnahme der Nahost-Friedensverhandlungen gesprochen, hieß es aus dem Vatikan. Ziel einer Übereinkunft müsse es sein, legitime Ansprüche von Israelis und Palästinensern zu berücksichtigen. Auch der Grundlagenvertrag zwischen dem Vatikan und Israel von 1993 und die ausstehende Einigung seien Thema gewesen. Strittig sind der Besitz und steuerrechtliche Status katholischer Einrichtungen.
Der russische Oppositionspolitiker Nawalny hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einen Sieg gegen den Kreml errungen. Der Widersacher von Präsident Putin hatte sich immer wieder an regierungskritischen Protesten beteiligt und war dabei mehrfach verhaftet worden. Die Richter entschieden nun, dass die Festnahmen vorwiegend politisch motiviert waren. Sie verurteilten Moskau zu einer Entschädigungszahlung in Höhe von gut 63.000 Euro. Nawalny begrüßte das Urteil. Für den Kreml ist der Richterspruch bindend. In Bayern sind am frühen Nachmittag 2 Linienbusse auf einer Landstraße frontal zusammengestoßen. Etwa 25 Insassen wurden laut Polizei verletzt, die Hälfte davon schwer. Unter den Fahrgästen waren viele Schüler. Wie es zu dem Unfall bei Ammerndorf im Landkreis Fürth kam, ist noch unklar. Mehrere Rettungshubschrauber und Notärzte waren an der Unfallstelle im Einsatz. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 16. November.
Der Ostwind lebt auf, das reduziert die Nebelneigung. In der Nacht drückt der Ostwind den Nebel nach Westen. Vor allem im Osten, in der Mitte und in Teilen Bayerns ist es klar. Am Tag ist es zunächst vor allem im Süden und Westen noch bedeckt oder neblig trüb. Später setzt sich aber auch dort die Sonne durch. Im Osten ziehen einige Wolken auf. In der Nacht +5 bis -4 Grad, am Tag bei Dauernebel 3 Grad, in Nordrhein-Westfalen bis 13 Grad. Am Samstag im Süden örtlich noch zähe Nebelfelder, über dem Osten und Nordosten kompaktere Wolken, sonst ist es sonnig. Am Sonntag im Norden und Osten vereinzelt etwas Regen, sonst ist es oft sonnig. Am Montag fast überall mehr Wolken, die örtlich etwas Regen oder Schnee bringen.
Ingo Zamperoni meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Chaostage in London. Kann Theresa May den Kampf um den Brexit-Plan gewinnen? Und wer soll Angela Merkel nachfolgen? Zahlen dazu im ARD-Deutschland-Trend. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.